Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über ein neues Profi-Baseball-Team, hinter dem ausnahmsweise kein großer Konzern steckt. Sie hören außerdem Asien-Kompakt und den Koreanisch-Kurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Nordkorea stuft Südkorea offiziell als feindlichsten Staat ein. Präsident Yi fordert wegen Krieg in Nahost Aktivierung von Notfallsystemen. USA kritisieren Südkorea und 3 weitere Länder für Beibehaltung von Entwicklungslandstatus bei der WTO. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat erklärt, dass Südkorea offiziell als feindlichster Staat anerkannt werde. Er warnte zudem vor gnadenlosen Konsequenzen im Falle einer Provokation gegen Nordkorea. Diese Position zur Außenpolitik teilte er in seiner Rede beim ersten Treffen der 15. obersten Volksversammlung am Montag mit, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag berichtete. Ob auch die Verfassung entsprechend geändert wurde, sagt er nicht. Es wurde spekuliert, dass die innerkoreanischen Beziehungen darin als Beziehungen zwischen 2 einander feindlich gesinnten Ländern bezeichnet werden könnten. Nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministeriums hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in seiner gestrigen Rede vor der obersten Volksversammlung die bereits vorhandene Position bekräftigt, dass beide Koreas 2 einander feindlich gesinnte Länder seien. Trotzdem werde es konsequente Bemühungen unternehmen, um die Beziehungen zwischen dem Süden und dem Norden in ein Verhältnis der friedlichen Koexistenz mit dem Ziel der Wiedervereinigung zu überführen, erklärte das Vereinigungsministerium. Kims Rede werde insgesamt als erneute Bestätigung der auf dem 9. Parteitag verkündeten innen- und außenpolitischen Leitsätze gewertet, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums. Kim habe angesprochen, dass Nordkorea in Bezug auf die USA sowohl auf eine Konfrontation als auch auf ein friedliches Zusammenleben vorbereitet sei. Er habe die Aggressionsakte der USA kritisiert, jedoch in einem gemäßigten Ton, hieß es weiter. Präsident Lee Jae-myung hat angesichts des Kriegs im Nahen Osten gefordert, auf Regierungsebene ein System für eine mögliche Krise zu aktivieren. Weil sich der Krieg im Nahen Osten ausweite und in die Länge ziehe, werde die Erdöl- und Erdgasversorgung instabiler, begründet er die Forderung auf der Kabinettssitzung am Dienstag. Internationale Energieorganisationen sprächen von der schlimmsten Bedrohung für die Energiesicherheit in der Geschichte und warnten vor möglichen Erschütterungen der Weltwirtschaft, sagte er. Hinsichtlich des jüngst eingeführten Ölpreisdeckels verwies er darauf, dass die 2. Bekanntmachung der Höchstpreise für den 27. März vorgesehen sei. Es sei aufgrund der deutlich gestiegenen globalen Ölpreise unvermeidlich, die Höchstpreise anzuheben. Es müssten zügig konkrete Maßnahmen ausgearbeitet werden, damit sich der mögliche Schock für die Bevölkerung und ihren Alltag möglichst gut abfedern lasse. Die Regierung wird eine Beschränkung für Personenkraftwagen im öffentlichen Sektor einführen. Hintergrund ist eine instabiler werdende Energieversorgung aufgrund des lang anhaltenden Kriegs im Nahen Osten. Das Ministerium für Klima, Energie und Umwelt berichtet auf der Kabinettssitzung am Dienstag über Pläne für einen sparsamen Umgang mit Energie angesichts der jüngst herausgegebenen Krisenwarnung wegen der Rohölversorgung von Stufe 2 Vorsicht. Das Ministerium schlug vor, dass Beschäftigte der öffentlichen Hand dazu verpflichtet werden, ihren Pkw wöchentlich lediglich an einem der 5 Werktage, je nach Endziffer des Kennzeichens, zu fahren. Der iranische Botschafter in Südkorea, Said Qureshi, trifft sich am Mittwoch mit Mitgliedern der Nationalversammlung in Seoul. Laut Angaben von Mitarbeitern des Parlaments wird der Diplomat mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung, Kim Sok-hee, und 2 weiteren führenden Ausschussmitgliedern zusammenkommen. Dies sind Kim Jong-bae von der regierenden Demokratischen Partei und Kim Gon von der Partei Macht des Volkes. Das Treffen wurde auf Wunsch der iranischen Botschaft anberaumt. Angesichts des anhaltenden Kriegs im Nahen Osten wollen die Abgeordneten die iranische Seite um Schutzmaßnahmen für die im Iran befindlichen Südkoreaner und Handelsschiffe in der Straße von Hormus bitten. Die USA haben im Vorfeld der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO die Tatsache angesprochen, dass Südkorea und 3 weitere Länder ihren Status als Entwicklungsländer behalten. Das Büro des US-Handelsbeauftragten veröffentlichte am Montag in seinem Webauftritt einen Bericht zur Reform der WTO. Zwischen März 2019 und März 2020 hätten 4 WTO-Mitglieder, Brasilien, Singapur, Südkorea und Costa Rica, angekündigt, in laufenden und künftigen WTO-Verhandlungen auf die SDT-Bestimmungen zu verzichten. Dennoch behielten sie ihren selbstdeklarierten Status als Entwicklungsland bei, heißt es in dem Bericht. SDT steht für besondere und differenzierte Behandlung der Entwicklungsländer. Es wird erwartet, dass die USA auf der bevorstehenden Ministerkonferenz auf der Grundlage des Berichts die WTO zu intensiven Reformen drängen werden. Südkorea hat im Oktober 2019 angesichts des Drucks der ersten Trump-Regierung beschlossen, seinen Status als Entwicklungsland nicht aufzugeben, aber die Sonderrechte für Entwicklungsländer in WTO-Verhandlungen nicht in Anspruch zu nehmen. Das Volumen der Hypothekendarlehen von Lohnarbeitern ist im Jahr 2024 so kräftig gestiegen wie nie zuvor. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Dienstag betrug das durchschnittliche Darlehen von Lohnarbeitern Ende Dezember 2024 52,75 Millionen Won, etwa 35.100 Dollar. Mit einem Anstieg von 2,4% gegenüber dem Vorjahr ging es 2 Jahre in Folge aufwärts. Bei pfandlosen Krediten wurde ein Rückgang von 2,4% verbucht. Demgegenüber wurde bei den Hypothekendarlehen mit 11,1% der höchste Zuwachs seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2017 verbucht. Die Behörde vermutete dahinter Auswirkungen der Einführung eines speziellen Darlehensprogramms für Familien, die gerade Kinder bekommen hatten, im Januar 2024. Präsident Lee Jae-myung hat die Behörden aufgefordert, gründliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Immobilienspekulation zu entwerfen. Auf der Kabinettssitzung am Dienstag sagte Lee hinsichtlich der Immobilienpolitik der Regierung, dass es offenbar auch Leute gebe, die durchhalten wollen. Sie würden denken, dass die Regierung nicht über den Markt siegen könnte und schließlich aufgeben würde, sollte aus politischen Gründen Druck ausgeübt werden. Sollte man die Immobilienspekulation aber weiter so belassen, werde dies die Nation ruinieren, warnte Lee. Er forderte die zuständigen Ministerien und Behörden auf, bei der Vorbereitung von steuerlichen und finanziellen Maßnahmen sowie Regulierungen strikt und gründlich vorzugehen. Die Pinkfong Company, die Firma hinter dem weltweit beliebten Kinderlied Baby Shark, hat bei der Zahl der Abonnenten ihrer YouTube-Kanäle die 300-Millionen-Marke durchbrochen. Die Gesamtzahl der Aufrufe der Videos seiner YouTube-Kanäle habe 210 Milliarden erreicht, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Allein im vergangenen Jahr wurden 66,5 Milliarden Aufrufe verbucht. Damit wurde im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 52% erzielt. Baby Shark, das wichtigste geistige Eigentum des koreanischen Unternehmens, blieb mit 16,7 Milliarden Aufrufen im letzten Jahr den 64. Monat in Folge das meist aufgerufene Video auf YouTube. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. In Seoul hält der Frühling Einzug und mit ihm bietet sich auch ein besonderer Einblick in die Vergangenheit. Im Palast Changdeok-gung werden von heute an für knapp 2 Wochen die Fenster und Türen historischer Gebäude weit geöffnet. Die Aktion trägt den Titel Licht und Wind hereinlassen und ermöglicht Besucherinnen und Besuchern einen ungewöhnlichen Zugang zur Architektur eines der bedeutendsten Königspaläste Koreas, der zum UNESCO-Welterbe gehört. Konkret bleiben die traditionellen Fenster- und Türanlagen, die sogenannten Changho, bis zum 5. April geöffnet. Sie sind ein zentrales Element koreanischer Baukunst, da sie nicht nur Licht ins Innere lassen, sondern auch für natürliche Belüftung sorgen und so zur Erhaltung der Gebäude beitragen. Geöffnet sind unter anderem Bereiche wie das Hijeongdang, das Naksonje sowie Verwaltungsgebäude innerhalb der Paläste. Besonders bemerkenswert ist, dass auch der Bereich Daejo-jeon, der zuletzt wegen Bauarbeiten geschlossen war, nun wieder zugänglich ist. Dadurch wird die räumliche Tiefe der Palastanlage neu erlebbar. Ein Höhepunkt ist der Blick vom äußeren Eingangsbereich des Hijeongdang über die zentrale Halle bis hin zu den terrassenförmig angelegten Gärten im hinteren Bereich. Dieses Ensemble inszeniert den Frühling im Palast auf eindrucksvolle Weise. Wie die zuständige Behörde mitteilt, können Besucher die geöffneten Fenster und Türen als Rahmen nutzen, um die Landschaft zu betrachten, was wie lebendige Gemälde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Zugang ist frei. Allerdings kann die Besichtigung bei starkem Wind oder Regen kurzfristig eingeschränkt werden. Hier sind nun die Themen des heutigen Tages. Im koreanischen Baseball gibt es einen neuen Anfang. Mit den Ulsan Whales ist erstmals ein Bürgerschaftsklub an den Start gegangen, der von Spielern getragen wird, die um ihre letzte Chance kämpfen. Mehr dazu im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Danach erfahren Sie, warum künstliche Intelligenz in Südkorea nicht nur als Risiko für Arbeitsplätze gilt, sondern auch zunehmend als Motor für neue Beschäftigung. Nun Zeit für ein paar Takte Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Oh Love, gesungen von Chok Jae.
Thank you.
Im südkoreanischen Baseball sorgt derzeit ein besonderes Projekt für Aufmerksamkeit. Mit den Ulsan Whales wurde erstmals ein sogenannter Bürgerschaftsclub gegründet, also ein Verein, der nicht von einem Großkonzern, sondern von einer Stadt und ihrer Bevölkerung getragen wird. Der Club wurde Anfang Februar in der südöstlichen Industriestadt Ulsan offiziell vorgestellt. Rund 500 Gäste nahmen an der Gründungsfeier im Munsu Baseballstadion teil. Laut der koreanischen Baseball-Organisation soll das Projekt ein neues Kapitel im Profisport aufschlagen. Bislang werden Teams in Südkorea nahezu ausschließlich von Großunternehmen finanziert. Hier setzt man erstmals auf ein Modell mit kommunaler Unterstützung und regionaler Beteiligung. Das Ziel besteht darin, den Sport stärker in der Gesellschaft zu verankern, Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven zu eröffnen und zugleich frische Impulse für die Liga zu setzen. Sportlich tritt das Team in der sogenannten Futures League an, der zweiten Liga im koreanischen Profi-Baseball. Durch den neuen Club wurde die Liga auf insgesamt 12 Mannschaften erweitert. Die Ulsan Whales messen sich in ihrer Gruppe unter anderem mit den zweiten Mannschaften etablierter Erstligateams wie den Lotte Giants oder den NC Dinos, also Vereinen, die im koreanischen Baseball seit Jahren fest etabliert sind. Doch im Mittelpunkt stehen vor allem die Spieler selbst und ihre Geschichten. Viele von ihnen standen schon vor dem Karriereende wegen Verletzungen, ausbleibender Entwicklung oder nach Entlassungen bei anderen Vereinen. Insgesamt 39 Spieler haben in Ulsan eine neue Chance erhalten, die sie als vielleicht letzte Möglichkeit nutzen, sich noch einmal auf professionellem Niveau zu beweisen. Einer von ihnen ist der erfahrene Schlagmann Kim Dong-yeop. Einst galt der heute 36-Jährige als kraftvoller Home-Run-Hitter mit mehrfach mehr als 20 Home-Runs pro Saison. Doch immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Nach mehreren Vereinswechseln und einer erneuten Entlassung stand seine Laufbahn auf der Kippe. Nun möchte er, so ließ er verlauten, in Ulsan noch einmal neu anfangen und endlich zeigen, was in ihm steckt. Auch der 43-jährige Pitcher Ko Hyo-jun gehört zum Team. Er ist ein Profi mit mehr als 2 Jahrzehnten Erfahrung und inzwischen 7 Karrierestationen. Nach seiner jüngsten Entlassung im November bot sich ihm in Ulsan überraschend eine weitere Möglichkeit. Er wolle diese Chance nutzen, um sich vielleicht sogar noch einmal für die erste Liga zu empfehlen, hieß es. Die Mannschaft ist somit ein Ensemble der letzten Chancen, vereint durch das gemeinsame Ziel, sich noch einmal zu beweisen. Diese besondere Motivation prägt auch die Atmosphäre rund um den Club, auf dem Feld ebenso wie auf den Rängen. Das erste offizielle 3-Spiele-Duell absolvierte das Team vor wenigen Tagen gegen die zweite Mannschaft der Lotte Giants. Zwar gingen alle 3 Spiele verloren, doch insbesondere in der Offensive zeigten sich erste Ansätze. So gelangen im 3. Spiel mehrere Runs in kurzer Folge und die Mannschaft hielt selbst bei einem Rückstand den Druck aufrecht und blieb bis zum Schluss konkurrenzfähig. Auch das Publikum reagierte bemerkenswert. Insgesamt verfolgten mehr als 12.000 Zuschauer die 3 Partien im Stadion, für eine Zweitligamannschaft ein beachtlicher Wert. Viele Fans feuerten das Team mit eigens komponierten Fangesängen an. Beobachter sprachen von einem Team mit Geschichte, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional viele Menschen anspreche. Parallel dazu schreiben die Ulsan Whales bereits ihre eigene kleine Geschichte. Erste Punkte, erste Hits, erste individuelle Erfolge. Für jüngere Spieler, die zuvor keinen Profivertrag erhalten hatten, ist der Club eine neue Perspektive. Einer von ihnen sagte, er wolle sich hier weiterentwickeln, viel lernen und langfristig den Sprung in die erste Liga schaffen. Langfristig steht der Verein jedoch vor großen Herausforderungen. In den ersten 3 Jahren wird er von der Stadt finanziert, anschließend soll er als eigenständige Organisation wirtschaftlich bestehen. Dafür sind sportlicher Erfolg, stabile Zuschauerzahlen und eine enge Bindung zur Region entscheidend. Trainer und Verantwortliche betonen deshalb, dass Einsatz allein nicht ausreicht, entscheidend ist die Leistung auf dem Feld. Der Club wolle sich Schritt für Schritt entwickeln und sowohl sportlich als auch organisatorisch wachsen. Hören Sie nun Asien kompakt. Dazu begrüße auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
In Pakistan hat die Regierung drastische Sparmaßnahmen angekündigt. Hintergrund sind die deutlich gestiegenen Energiepreise infolge des Konflikts zwischen den USA und Israel einerseits sowie dem Iran andererseits. In einer Fernsehansprache kündigte Ministerpräsident Shehbaz Sharif an, die Auswirkungen auf Wirtschaft und Bevölkerung mit einem umfassenden Maßnahmenpaket abwehren zu wollen.
Zu den Maßnahmen gehören unter anderem eine 4-Tage-Woche und vermehrtes Arbeiten im Homeoffice. Öffentliche Einrichtungen sollen teilweise schließen. Schulen bleiben vorübergehend geschlossen und Universitäten stellen auf Online-Unterricht um. Zudem werden Kabinettsmitglieder zeitweise auf ihre Gehälter verzichten, unnötige Auslandsreisen werden ausgesetzt und die staatlichen Ausgaben sollen in den kommenden 2 Monaten um rund 20% sinken.
Darüber hinaus wird auch der Energieverbrauch im Staatsapparat deutlich reduziert. So soll der Treibstoff für Regierungsfahrzeuge halbiert werden und ein Teil der Beschäftigten im öffentlichen Dienst vorübergehend im Homeoffice arbeiten. Das Ziel besteht darin, den Verbrauch schnell zu senken und die Versorgung in einer angespannten Lage zu stabilisieren.
Hintergrund ist die starke Abhängigkeit des Landes von Energieimporten. Pakistan bezieht einen Großteil seines Erdöls und Flüssiggases aus der Golfregion. Die aktuellen Spannungen im Nahen Osten, darunter Risiken rund um die Straße von Hormus, eine zentrale Route für den weltweiten Öltransport, haben die Preise auf dem Weltmarkt deutlich steigen lassen.
Im Inland sind die Folgen bereits spürbar. Die Regierung hat die Treibstoffpreise um 55 Rupien pro Liter erhöht, umgerechnet etwa 20 US-Cent, was den größten Anstieg in der Geschichte des Landes darstellt. Beobachter gehen davon aus, dass die Preise künftig regelmäßig angepasst werden könnten. In der Folge kam es zeitweise zu Hamsterkäufen an Tankstellen, bei denen laut Medienberichten mindestens eine Person ums Leben kam.
Experten warnen zudem vor wirtschaftlichen Nebenwirkungen. Steigende Energiepreise könnten die Inflation weiter anheizen und den Wert der Landeswährung schmälern. Auf den internationalen Märkten war der Ölpreis zeitweise auf über 100 Dollar pro Barrel gestiegen, bevor er zuletzt wieder etwas nachgab. Analysten erwarten dennoch, dass sich die Teuerungsrate in Pakistan in den kommenden Monaten spürbar erhöhen wird.
Im Januar 2024 ereignete sich ein schweres Erdbeben auf der Noto-Halbinsel in Japan. Es stellte sich heraus, dass dadurch eine außergewöhnliche geologische Veränderung ausgelöst wurde. Entlang der Küste hat sich das Land auf einer Länge von rund 100 Kilometern angehoben. Laut einem Forschungsteam der Hiroshima-Universität ist dies eine der längsten zusammenhängenden Hebungen weltweit, die jemals nach einem einzelnen Beben dokumentiert wurden.
Die Wissenschaftler verglichen Luftaufnahmen der japanischen Vermessungsbehörde mit Geländestudien. Zusätzlich untersuchten sie an mehr als 500 Punkten entlang der Küste den Höhenunterschied zwischen abgestorbenen und lebenden Algen, was ein wichtiger Hinweis darauf ist, wie stark sich das Land angehoben hat.
Das Ergebnis: Durch das Beben entstand eine neue Landfläche von etwa 4,4 Quadratkilometern, was rund 600 Fußballfeldern entspricht. Besonders stark fiel die Hebung in einzelnen Regionen aus. In Wajima wurden stellenweise mehr als 5 Meter und in Suzhou über 2,5 Meter gemessen.
Die Forscher sehen die Ursache in aktiven Verwerfungen unter dem Meeresboden, die parallel zur Küstenlinie verlaufen. Diese Struktur könnte erklären, warum sich die Erdoberfläche über eine so lange Strecke hinweg angehoben hat und liefert zugleich Hinweise darauf, dass sich auf diese Weise bislang unbekannte aktive Störungszonen entlang anderer Küsten entdecken lassen.
Eine aktuelle Umfrage auf den Philippinen zeichnet ein bemerkenswertes Bild. Obwohl das Land international als eines der fortschrittlichsten Asiens in puncto Gleichstellung gilt, sehen viele Frauen ihre Rolle nach wie vor hauptsächlich im Haushalt.
Laut dem philippinischen Meinungsforschungsinstitut Social Weather Stations stimmten 83% der Frauen der Aussage zu, dass Männer das Geld verdienen und Frauen sich um Haushalt und Familie kümmern sollten. Dies ist der höchste Wert seit rund 30 Jahren und deutlich mehr als 1994. Die Umfrage wurde anlässlich des Nationalen Frauenmonats im März veröffentlicht. Zudem halten 81% es für ebenso erfüllend, Hausfrau zu sein wie berufstätig zu sein, und 75% meinen, dass die meisten Frauen letztlich Familie und Kinder bevorzugen.
Beobachter sehen darin ein Spannungsfeld. Trotz fortschreitender Modernisierung und wachsender Rechte für Frauen scheinen traditionelle Rollenbilder teilweise sogar wieder an Bedeutung zu gewinnen. Kritisch äußerte sich die Frauenorganisation Gabriela National Alliance of Women. Sie betonte, die Ergebnisse spiegelten weniger eine freie Entscheidung wider als vielmehr gesellschaftliche Strukturen, beispielsweise die ungleiche Verteilung von Haus- und Sorgearbeit sowie bestehende Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt.
Experten verweisen jedoch gleichzeitig darauf, dass sich die Einstellungen langfristig verändern könnten. Mit der steigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen und dem Generationswechsel sei zu erwarten, dass sich auch die Vorstellungen von Rollenbildern in der philippinischen Gesellschaft schrittweise verschieben werden.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
In Südkorea etabliert sich künstliche Intelligenz immer mehr als zentrales Instrument der Arbeitsvermittlung. Was zunächst als ergänzender Service begann, ist inzwischen ein wichtiger Bestandteil der staatlichen Arbeitsmarktpolitik geworden. Laut dem südkoreanischen Arbeitsministerium fanden bis Ende 2025 rund 172.000 Menschen mithilfe eines KI-gestützten Vermittlungsdienstes eine Beschäftigung. Das entspricht einem Anstieg von 66% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders deutlich zeigt sich der Fortschritt bei den sogenannten direkten Vermittlungen. Damit sind Fälle gemeint, in denen Bewerberinnen und Bewerber genau den Arbeitsplatz erhalten, der ihnen zuvor vom System empfohlen wurde. Diese Zahl stieg auf rund 21.000, ein Plus von 61%. Damit wächst nicht nur die Nutzungsrate des Systems, sondern auch seine Treffsicherheit. Gleichzeitig wird sichtbar, dass KI-Empfehlungen immer häufiger tatsächlich in konkrete Einstellungen münden. Zum Vergleich, als Vermittlung durch Nutzung gelten alle Fälle, in denen Arbeitssuchende nach der Verwendung des Dienstes irgendeine Stelle finden, unabhängig davon, ob diese der Empfehlung entspricht. Auffällig ist dabei die Dynamik der Entwicklung. Während die Zahl der direkten Vermittlungen zwischen 2023 und 2024 nur moderat um 13,3% zunahm, hat sich das Wachstum allein im vergangenen Jahr um 47,7 Prozentpunkte deutlich beschleunigt. Fachleute sehen darin ein Zeichen dafür, dass sich die Qualität der algorithmischen Empfehlungen spürbar verbessert hat und die Systeme zunehmend verlässlicher arbeiten. Damit hat sich die Entwicklung von einer anfänglichen Testphase hin zu einer Phase messbarer Ergebnisse verschoben. Damit verändert sich auch die Rolle der öffentlichen Arbeitsvermittlung grundlegend. Während früher vor allem die Bereitstellung von Informationen im Vordergrund stand, geht es heute zunehmend um konkrete Vermittlungserfolge. Die KI analysiert Lebensläufe, Qualifikationen und Präferenzen und bringt Angebot und Nachfrage gezielter zusammen. Im Durchschnitt finden täglich rund 57 Menschen direkt über eine solche Empfehlung einen Job. Auch das Verhalten der Jobsuchenden hat sich deutlich verändert. Nutzerinnen und Nutzer des KI-Systems durchsuchen im Durchschnitt rund 23 verschiedene Berufsfelder und bewerben sich auf mehr als 11 Stellen, deutlich mehr als Personen ohne diese Unterstützung. Dies deutet darauf hin, dass die Technologie nicht nur vermittelt, sondern die Jobsuche insgesamt aktiver und breiter gestaltet. Parallel dazu gewinnen digitale Angebote zur Karriereplanung an Bedeutung. Ein entsprechender Dienst zur KI-gestützten Laufbahnberatung namens JobCare wurde bereits mehr als 410.000 Mal genutzt, besonders häufig von jüngeren Menschen. Damit setzt KI bereits in einer frühen Phase der Berufsorientierung an und begleitet den gesamten Bewerbungsprozess. Ein konkretes Beispiel verdeutlicht diese Entwicklung. Ein junger Mann, der seine Jobsuche über mehrere Monate unterbrochen hatte, konnte sich mit Hilfe von KI-Analysen und Eignungstests im Bereich der Buchhaltung beruflich neu orientieren. Auf dieser Grundlage absolvierte er gezielte Weiterbildungen und erwarb entsprechende Qualifikationen. Am Ende wurde er erfolgreich im Verwaltungs- und Rechnungsbereich vermittelt. Fachleute werten solche Fälle als Hinweis darauf, dass KI nicht nur vermittelt, sondern berufliche Entscheidungen auch strukturierter unterstützt. Auch Unternehmen profitieren zunehmend von dieser Entwicklung. Mithilfe von KI lassen sich Stellenanzeigen präziser formulieren und passende Bewerberinnen und Bewerber schneller identifizieren. Dadurch verkürzen sich die Auswahlverfahren, während gleichzeitig die Passgenauigkeit steigt, ein Vorteil für Betriebe und Bewerber. Gleichzeitig sinken der Zeit- und Kostenaufwand im Recruiting, was den Einsatz solcher Systeme für Unternehmen zusätzlich attraktiv macht. Arbeitsminister Kim Hyung-hun betonte jedoch, dass nicht allein die Zahl der Vermittlungen entscheidend sei, sondern die Frage, wem diese Technologie zugute kommt. Ziel müsse es sein, KI als ein Werkzeug für alle zugänglich zu machen und nicht nur für einzelne Gruppen. Sie hörten das Programm Kreuz und quer durch Korea mit dem Lied When I Close My Eyes, gesungen von Yeoheng Sketchy. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis morgen. I'm not afraid to die.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lotje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 그냥 갈게. 그냥 갈게 heißt auf Deutsch so viel wie ich breche dann mal auf oder dann gehe ich einfach. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Als er hört, dass seine Tochter bei einer Veranstaltung in der Provinz moderieren wird, eilt Eras Vater herbei. Doch dann taucht Tungmans Ex-Freundin Heran auf und nimmt Eda ihre Moderatorenrolle weg. Era ist traurig und ihr Vater tröstet sie.
Ay, 너, 저까 이거 하는 거 보려고 여기 온 거 아니고. 아, 그냥 같이 오니까. 아, 그냥 이거나 주려고 와본겨.
빨리 가.
아, 근데 밥은 먹어야 되는 거 아니야? 아, 그래도 아빠랑 한 두어 달 만에 보는 거인데 저녁이나 같이 먹고.
배 안 고파. 아빠 그냥 빨리 가.
그래, 그럼. 아빠 그냥 갈게.
Am Ende sagt Eras Vater, 그냥 갈게, dann gehe ich einfach.
그냥 갈게.
그냥 갈게.
그냥 갈게.
Mit 그냥 갈게 kann man zum einen sagen, dass man geht, ohne noch mehr zu sagen oder zu erklären. 벌써 가? 좀 피곤해서 그냥 갈게. Du gehst schon? Ja, ich bin müde. Ich gehe einfach. Hier noch ein Beispiel. 난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게. 잘 가. Ich breche dann mal auf. Ich habe morgen einen wichtigen Termin. Ja, tschüss. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
어, 잘 가. 난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
어, 잘 가.
난 내일 중요한 일이 있어서 그냥 갈게.
잘 가.
Zum anderen kann man damit auch zum Ausdruck bringen, dass man jemandem nicht zur Last fallen will. 데려다 줄까? 괜찮아, 그냥 갈게. Soll ich dich nach Hause bringen? Nicht nötig. Ich gehe so. Hier noch ein Beispiel. 더 이야기하고 갈래? 아니야, 시간 뺏는 것 같아서 그냥 갈게. Willst du noch ein wenig reden? Nein, ich will dich nicht aufhalten. Ich gehe einfach. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation. Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 그냥 갈게 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Die fließende Trommel von Choi Il-lam aus dem Jahr 1986. »Gehst du raus?«, fragte die Schwiegertochter, die sich ein paar orangefarbener Gummihandschuhe übergezogen hatte und nun mit einer eigens für diesen Tag angeheuerten Köchin eifrig durch die Küche huschte, während Herr Min im Flur gerade nach seinen Schuhen suchte. »Ja, ich habe einige Besorgungen zu erledigen«, antwortete der alte Herr. Aber sie fragte nicht nach dem genauen Grund, warum er, nun da die Sonne schon unterging, noch ausgehen wollte. Die Anfangsszene beschreibt, wie Herr Min, der Protagonist dieser Geschichte, das Haus verlässt, weil sein Sohn Freunde eingeladen hat. Bereits am Morgen hatte er sich vorgenommen, seinen Enkel Songyu zu treffen, einen jungen Mann, der mittlerweile aufs College geht. »Vater hat heute Abend ein paar Leute zum Abendessen eingeladen, oder?«, fragte Songyu. »Ja, ja, er hatte das schon vor ein paar Tagen erwähnt«, antwortete Hermin. »Großvater, warum bleibst du nicht einmal zu Hause, anstatt auszugehen?« »Warum? Magst du es nicht, mit mir Zeit draußen zu verbringen?« »Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich verbringe gerne Zeit mit dir. Ich habe nur gemeint, dass ich es nicht mag, wenn du so beschimpft wirst, wenn Vater Besuch hat.« »Das stimmt doch nicht. Es ist viel besser, als in meinem Zimmer zu sitzen und betrunkene Leute herumpoltern und laut singen zu hören.« Eigentlich war Herr Min unzufrieden gewesen, dass sein Sohn und seine Schwiegertochter ihn während dieser Zusammenkünfte immer aus dem Haus haben wollten. Aber seit er anfing, Zeit mit seinem Enkel außerhalb seines Zuhauses zu verbringen, freute er sich sogar darauf, rauszukommen. Vielleicht hing dies auch mit jenem Vorfall zusammen. Die Gäste an diesem Tag waren Freunde seines Sohnes aus Kindertagen. Er musste ihnen wenigstens Hallo sagen, obwohl er sich bei den Freunden seines Sohnes nicht besonders wohl fühlte. Das lag daran, dass er kaum zu Hause gewesen war, da er als Trommler viel Zeit auf Tournee verbracht hatte und sich nicht viel um seine Familie kümmern konnte. Als die Party in vollem Gange war, begannen die Gäste nach einem Auftritt des alten Trommlers zu verlangen. Er wehrte ab, doch schließlich ließ er sich breitschlagen und spielte ein wenig auf der Trommel. Doch als die Gäste weg waren, fing sein Sohn Dae-chan an, ihn anzuschreien. »Hast du beschlossen, mich absichtlich in Verlegenheit zu bringen? Sie haben dich nicht gebeten, Trommel zu spielen, weil sie dich wirklich spielen hören wollten. Verstehst du nicht, dass sie bloß versucht haben, sich über mich lustig zu machen?« Vor einigen Jahren war es schon einmal vorgekommen, dass der Sohn so wütend reagiert hatte. »Vater, warum bist du zurückgekommen? Wo warst du, als Mutter und ich kaum mit wässrigem Brei ausgekommen sind? Hast du mit dem Geld, das du für deine Trommelei auf einer Schlägerparty bekommen hast, auf dem Schoß einer Hure geschlafen? Was hast du gemacht, als ich mit dem Geld zur Schule ging, das Mutter mit dem Verkauf von Berggemüse und ich durch das Ausliefern von Zeitungen verdient habe? Hast du in einem drittklassigen Landestheater für die Sänger getrommelt? Alles schön und gut, aber du hättest nicht vor mir auftauchen sollen. Der Grund, warum ich dich nicht in mein Herz lassen kann, ist diese Trommel«, sagte der Sohn. »Ich bin schuld. Es ist meine Schuld. Wirst du zufrieden sein, wenn ich die Trommel loswerde?« entgegnete Hermin. Er hatte es eigentlich gar nicht so gemeint, aber die Antwort seines Sohnes überraschte ihn. »Nein, die Trommel bleibt. Diese Trommel muss bleiben, um dir zu zeigen, wie tief sie dich und mich getrennt hat und um zu bestimmen, wie ruhig ich bleiben kann, wenn das Ding da ist. Das Einzige, was ich von dir verlange, ist, vor meiner Familie nicht zu trommeln. Sei einfach nur ein Vater.« Hermin traf sich mit Songyu in seiner Lieblingsbar. Er trank gerne mit ihm, weil der junge Mann wusste, wie man ihm zuhörte, ohne Salz in offene Wunden zu streuen. Er war wie ein stiller Berater des alten Mannes. »Großvater, ich muss dich um einen Gefallen bitten«, sagte Songyu. »Worum geht's?« »Ich habe nächsten Samstagnachmittag mit meinen Clubkollegen einen Auftritt mit Pongsan Maskentanz. Es ist ein Teil unseres Uni-Festivals.« »So?« »Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht für uns Trommel spielen könntest.« »Was? Ich habe noch nie zuvor für eine Tanzperformance Trommel gespielt.« »Ach komm, ein paar Proben und du hast den Dreh raus.« »Du meinst, ich muss üben? Auf gar keinen Fall. Außerdem bringt dein Vater mich um, wenn er das herausfindet.« »Keine Sorge, das bleibt unter uns. Ich habe es meinen Freunden bereits gesagt und von meinem betreuenden Professor auch ein Okay bekommen. Ich hab's schon allen erzählt. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen.« An dem Tag, nachdem er sich nolens volens entschlossen hat, an Songyus Aufführung teilzunehmen, sieht Hermin, dass seine Trommel nicht da ist. Sie war eigentlich in Plastikfolie eingewickelt, oben auf dem Kleiderschrank verstaut gewesen, aber wahrscheinlich hat sein Enkel sie schon zur Schule gebracht. Als Hermin zur Probe erschien, wurde er von den Kommilitonen seines Enkels begeistert begrüßt. Die Proben bereiteten ihm große Freude. Endlich kam der Tag der Aufführung. Hermin fühlte sich unbehaglich, der einzige alte Mann bei einer Tanzdarbietung zu sein, wo Dutzende junger Leute auftraten, und es fiel ihm schwer, die leichte Frustration loszuwerden, dass dies die einzige Gelegenheit war, seine Fähigkeiten als Trommler unter Beweis zu stellen. Aber als er auf dem von junger Vitalität überfluteten Feld stand, erwies sich dieses Zögern als belanglos. Das Publikum brach in lautes Gelächter aus, als ein erfahrener Sänger und ein Schauspieler, der den Ehebrecher spielte, auf der Bühne erschien und tanzende buddhistische Mönche schmutzige Witze ausspuckten. In jedem entscheidenden Moment ertönte Hermins Trommel. Es machte ihm nichts aus, wenn der Klang der Trommel vom ohrenbetäubenden Scheppern der Zimbeln übertönt wurde. Genau wie er es unzählige Male zuvor getan hatte, ermutigt durch den Alkohol, den er vor dem Auftritt getrunken hatte, führten seine Trommelschläge die Fingerspitzen und die Knöchel der Maskentänzer in den richtigen Rhythmus. Unwillkürlicher Jubel kam an den richtigen Stellen aus seinem Mund. Er ließ sich mitreißen von der Melodie, vom Klang und vom Rhythmus, der sie alle umhüllte. In dieser Nacht fällt Hermin in einen tiefen, ungestörten Schlaf, der von der Erschöpfung herrührt, die er nur selten erlebt.
어떤 현실에 적응하는 삶을 살아가야 했던 아들에게는 당신의 세계가 이해되지 못했어요. 근데 한 세대 격해서
Der geradlinige Sohn konnte das Leben des Vaters nicht verstehen. Aber eine Generation später lernen sein Enkel und seine Freunde, die an die Bewahrung des koreanischen Erbes, jedes Punkts an Maskentanzes glauben, seine Kunst zu verstehen und zu schätzen. Ich denke, Herr Min ist sehr glücklich, fast begeistert, dass der Geist der Trommel, den er so sehr schätzt, bewahrt und an die nächste Generation weitergegeben werden kann.
그래서 아마도 굉장한 법열의 기쁨 같은 것을 느꼈을 것이다.
Professor Bang Min-ho von der Abteilung für koreanische Literatur an der Seoul National University zur Bedeutung der Trommel. Doch das Glück des alten Mannes hielt nicht einmal einen Tag an. Bist du gestern in Songyus Uni gegangen? Es macht mir nichts aus, wenn du den jungen Leuten beim Auftritt zuschaust, aber wie kann ein alter Herr wie du mit ihnen Trommel spielen? Sagte die Schwiegertochter. Wo ist das Problem? Songyu hat mich gebeten, für ihn die Trommel zu spielen. Also habe ich ja gesagt. Das war früher mein Beruf. Habe ich dich wieder in Verlegenheit gebracht? Sagte Herr Min. Naja, das kann man wohl so sagen. Seltsamerweise sprach sein Sohn, als er nach Hause kam, das Thema nicht an. Aber er stauchte seinen Sohn zusammen, als dieser von der Uni heimkam. »Wer hat dir gesagt, dass du das tun sollst?«, fragte er. Als Songyu bemerkte, was passiert war, begann er sich zu wehren. »Wenn du mit Großvater ein Hühnchen zu rupfen hast, dann ist das eure Sache und hat mit mir nichts zu tun. Glaubst du nicht, dass es sinnvoller ist, wenn ein Konflikt der vorherigen Generation zu einer angenehmen Begegnung in dieser Generation führt?«, meinte Songyu. »Was? Du frecher Kerl, willst du deinen Vater belehren?« Der Chan schlug seinen Sohn. »Ich bereue nicht, Großvater in unseren Club eingeladen zu haben. Ich glaube eher, ich hatte recht. Ich weiß, warum du Großvater ausgrenzen willst, aber gleichzeitig auch versuchst, ihn zu verstehen. Ich weiß, dass ich für dich respektlos und paradox klinge, aber Menschen in meinem Alter verstehen das Leben von Großvater. Ich finde es auch nicht tragisch, dass wir über Großvaters Leben, das von der Trommel bestimmt ist, in Konflikt geraten.« Man kann ihm vorwerfen, seine Familie verlassen zu haben, um seinem eigenen Talent nachzugehen. Aber im Namen der Kunst kann man ihm verzeihen, sagte Songyu. Songyu sagt, dass er die Gefühle seines Vaters verstehe, aber dass es nicht richtig sei, etwas zu verleugnen, das den größten Teil des Lebens des alten Mannes in Anspruch nimmt. Literaturkritikerin John So-young erklärt.
이 작품이 쓰인 시기에 대항 문화를 살펴보면 민중을 탄압하는 정치 권력이 있고 거기에 대항하려는 성격을 가지고 있습니다.
Als diese Geschichte geschrieben wurde, gab es eine politische Macht, die die Menschen unterdrückte und eine Koalition gegnerischer Kräfte. Die Maskentanz- oder Samurai-Clubs in den Colleges repräsentierten in den 1970er Jahren solche Widerstandskräfte. College-Studenten organisierten viele Clubs, die die Hierarchie aufbrachen und Gemeinschaft stifteten. Die Kultur, das Engagement und die Kraft der Studenten, die sich der korrupten Autorität widersetzten, wurden mit der traditionellen Kultur verbunden. Dank Songyu wird die alte Trommel des Großvaters zu einer treibenden Kraft für den Maskentanz.
낡은 유물이 되어버렸던 할아버지의 북소리를 청년 문화를 통해서 만들어진 탈춤의 동력으로 만들어내고 있습니다.
Aber die wahre Tragödie ereignet sich eine Woche später. Die Mutter erhält einen Anruf. Songyu ist wegen des Studentenprotestes verhaftet worden. Sofort brechen sie auf, um herauszufinden, wo er ist. Thank you. Der Sohn und die Schwiegertochter kamen bis spät in die Nacht nicht zurück. Sie riefen nicht einmal an. Herr Min sagte seiner Enkelin Soo-kyung, sie solle den Alkohol holen, den sein Sohn aufgespart hatte, und begann sogleich daran zu nippen. Nach einiger Zeit, als sich der Alkohol langsam in seinem Körper auszubreiten begann, stellte er die Trommel vor sich und nahm den Trommelstock in die Hand. Beim Klang der Trommel kam Soo-kyung herein, schaute einmal auf die Trommel und dann in die Augen des alten Mannes, bevor sie auf ihn zueilte und ihm eine seltsame Frage stellte. »Großvater, wäre es möglich, diese Trommel zu einem Popsong zu spielen?« »Soo-kyung, denkst du, diese Trommel oder ich haben etwas mit der Verhaftung deines Bruders zu tun?« fragte Hermin. »Nein, das glaube ich nicht. Aber eine Sache interessiert mich. Song-ju ist doch nur 4 Jahre älter als ich. Aber während er den Klang deiner Trommel wirklich gerne mag, klingt sie für mich, ehrlich gesagt, einfach nur wie ein Geräusch. Was meinst du, woher das kommt?« »Ich denke, dein Bruder ist dazu bestimmt, herumzuwandern, genau wie ich. Welchen Unterschied gibt es schon zwischen Wandern und Demonstrieren?« »Großvater, ich verstehe nicht, was du sagst. Du hörst mir nicht zu.« Er hörte dem Geschwätz seiner Enkelin wirklich nicht mehr richtig zu, schloss halb die Augen und schlug seine Trommel umso lauter. Zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108, oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.